Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute was ganz Besonderes vor uns. Und zwar deinen persönlichen und unglaublich detaillierten Reisebericht. Eine intensive 6-Tage-Reise nach Istanbul, die du ja über den Jahreswechsel 2025-2026 gemacht hast. Unsere Mission heute ist es, für dich mal auf den Punkt zu bringen, was diese Reise so besonders gemacht hat. Also wir wollen diese Mischung aus praktischen Tipps, historischen Einblicken und ja, diesen kleinen unvergesslichen Momenten herausarbeiten.
Und dein Bericht ist dafür wirklich die perfekte Grundlage. Er zeigt von der ersten Minute an diese fundamentalen Kontraste von Istanbul. Wir werden heute sehen, wie da nicht nur Europa und Asien aufeinander prallen, sondern eben auch das Imperiale und das Alltägliche.
Genau.
Es geht darum, mal diese vielen Schichten der Stadt freizulegen, von der Antike bis heute.
Super. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an, bei den ersten Schritten in der Stadt. Deine Anreise vom Flughafen Sabiha Gökçen zum Taksim-Platz, das war ja schon ein kleines Abenteuer für sich.
Mhm.
Du beschreibst eine Fahrt mit mehreren U-Bahn-Linien, inklusive dieser Marmarei, die im Avrasia-Tünneli ja unter dem Bosporus durchfährt. Allein da stecken ja schon die ersten handfesten Tipps drin.
Absolut. Du erwähnst zum Beispiel, dass die Istanbul-Card für den Nahverkehr super preiswert ist. Ein absolutes Muss eigentlich.
Ja, aber dann kommt der entscheidende Hinweis.
Genau.
Man braucht Bargeld für den Automaten.
Ja, unbedingt. Weil die Kreditkartenleser da anscheinend ein Eigenleben führen und oft einfach nicht funktionieren.
Genau das. Und du schreibst ja auch, es gibt zwar überall Geldautomaten, aber die Gebühren sind extrem unterschiedlich.
Richtig, da lohnt es sich, vorher mal kurz zu schauen. Wechselstuben sind da oft eine gute Alternative.
Das klingt für mich nach einer Stadt, die in manchen Dingen hochmodern ist und in anderen, naja, ihre eigenen Regeln hat.
Und das ist der erste entscheidende Punkt, den man aus deinen Notizen ziehen kann. Die Stadt ist ein Hybrid. Du kannst dich nie nur auf die App oder nur auf das Bargeld verlassen.
Man braucht beides.
Du musst beides im Kopf haben. Das ist sozusagen das Istanbul-Mindset. Diese Flexibilität, die wird sofort belohnt.
Gutes Bild. Nachdem du dann in der Wohnung warst, du beschreibst sie als moderne, saubere Kellerwohnung nahe dem Taksim-Platz, ging es ja direkt wieder raus. Das erste Abendessen war in einem lauten, engen Restaurant mit Holzkohlegrills auf 3 Etagen.
Mhm.
Du sagst selbst, es war keine feine Küche, sondern eine exotische Atmosphäre.
Das ist kein sanfter Einstieg.
Nein, das ist ein Sprung ins kalte Wasser, aber auf die bestmögliche Art.
Ja, man ist sofort mitten im pulsierenden Herz der Stadt, ungefiltert und direkt.
Von diesem pulsierenden Herz ging es dann am nächsten Tag direkt ins historische Zentrum, über das Goldene Horn. Du malst ein unglaublich lebendiges Bild von der Galata-Brücke.
Ja, das kann man sich richtig vorstellen.
Diese gewaltigen Menschenmassen und unzählige Angler, die da Schulter an Schulter stehen. Und im Hintergrund diese ikonische Silhouette der Stadt mit der Süleymaniye-Moschee. Und von da aus ging es dann ja direkt zum monumentalsten Bauwerk von allen, der Hagia Sophia.
Und deine Zusammenfassung ihrer Geschichte ist wirklich stark. Das ist eine Zeitreise in wenigen Sätzen. Es hängt ja im Jahr 532 an.
Richtig. Kaiser Justinian I. lässt sie als größtes Gotteshaus der Christenheit erbauen. Dann der große Bruch. 1453 erobert Sultan Mehmed II. Konstantinopel.
Genau, die Kirche wird zur Moschee, christliche Mosaike werden überputzt, 4 Minarette kommen dazu.
Und dann springen wir ins 20. Jahrhundert. 1935 macht Atatürk sie zum Museum.
Mhm. Um ihre universelle Bedeutung für alle zu betonen.
Und schließlich der jüngste Wandel, den du im Bericht mit den Worten kommentierst. Der neue Sultan wollte dies so.
Die erneute Umwandlung in eine Moschee im Jahr 2020.
Wie fühlt sich das heute vor Ort an? Spürt man diese Spannung?
Das ist die entscheidende Frage. Die Hagia Sophia ist quasi der Lackmustest für die türkische Identität. Je nachdem, wer an der Macht ist, ändert sie ihre Funktion. Du kannst an diesem einen Gebäude die ganze politische Geschichte des Landes ablesen.
Wie an den Jahresringen eines Baumes.
Genau. Und dieses Nebeneinander von Mosaiken der Jungfrau Maria und der islamischen Gebetsnische, das ist genau diese sichtbare Spannung.
Du äußerst aber auch dein persönliches Bedauern, den Hauptgebetsraum als Nicht-Muslim, als Jawa, wie du schreibst, nicht mehr betreten zu dürfen.
Ja, das ist eine wichtige Beobachtung. Du hattest ja das Glück, sie in den 80ern noch als Museum zu erleben.
Richtig. Und dann entdeckst du ein Detail, das die meisten wahrscheinlich übersehen. Das Grab von Enrico Dandolo.
Ja, das ist ein unglaublich spannender Punkt in deinen Notizen. Dandolo, der über 90-jährige, fast blinde Doge von Venedig,
der den vierten Kreuzzug anführte.
Genau, ein Kreuzzug von Christen, der nicht nach Jerusalem zog, sondern 1204 zur brutalen Plünderung des christlichen Konstantinopels führte.
Was für ein Trauma für die Stadt.
Ein riesiges Trauma.
Wobei du ja auch anmerkst, die heutige Grabplatte ist nur eine symbolische Markierung aus dem 19. Jahrhundert.
Aber allein die Tatsache, dass sie da ist,
ja,
ist eine stille Erinnerung. Sie fügt dem Ganzen eine Ebene hinzu. Es ist eben nicht nur Christentum gegen Islam, sondern es geht auch um innerchristliche Konflikte.
Und direkt gegenüber steht dann die Blaue Moschee.
Die Sultan Ahmed Moschee, genau.
Er baut mit dem klaren Ziel, die Hagia Sophia zu übertreffen. Und sie hat ja dieses einzigartige Merkmal, 6 Minarette.
Mhm. Dahinter steckt ja diese Legende, dass der Sultan goldene Minarette wollte, also alten, der Architekt aber 6 verstand, alte. Ein glückliches Missverständnis sozusagen. Und hier liegt der Kontrast. Die Hagia Sophia erzählt eine Geschichte der Brüche und die Blaue Moschee ist ein Symbol ungebrochener osmanischer Pracht.
Ihr Name kommt ja von den über 20.000 blauen Itznik-Fliesen im Inneren,
die dem Raum diese fast überirdische Ruhe geben sollen.
Von diesen Monumenten ging es für dich dann direkt aufs Wasser. Du beschreibst die Fährfahrt nach Kadikö, auf die asiatische Seite sehr atmosphärisch.
Ja, Chai trinken und den Schiffsverkehr auf dem Bosporus beobachten, das gehört einfach zu Istanbul.
Du erwähnst auch, dass die Wasserstraße durch den Ukraine-Krieg ja immer wieder in den Schlagzeilen ist. Das holt einen sofort wieder in die Gegenwart.
Dieser kurze Übergang auf der Fähre ist mehr als nur Transport.
Es ist ein Kontinentenwechsel.
Absolut. Man lässt das historische Europa hinter sich und taucht ins alltägliche Asien ein.
Und Kadikö selbst beschreibst du als sehr lebhaften Stadtteil, viele Geschäfte, viele Lokale. Und dann kommt dieses schöne Detail, dort habt ihr euch ein deutsches Bier gegönnt.
Ein interessanter Kontrapunkt in deinem Bericht.
Ja, ein kurzer Moment des Durchatmens.
Es zeigt halt, dass Istanbul nicht nur aus seiner Vergangenheit besteht, sondern eine lebendige, moderne Metropole ist.
Zurück auf der europäischen Seite fiel der Blick dann auf den Galata-Turm.
Er baut 1348 von den Genuesen.
Genau, als Christusturm, das Zentrum ihrer Handelskolonie. Und hier erzählst du eine der berühmtesten Legenden Istanbuls.
Ah ja, die Geschichte von Halafan Ahmed Çelebi.
Ein Gelehrter, der im 17. Jahrhundert mit selbstgebauten Flügeln vom Turm gesprungen sein soll.
Und angeblich über 3 Kilometer weit über den Bosporus gesegelt ist.
Wahnsinn. Was für ein Symbol für Wagemut. Ihr habt dann aber auf einen Besuch des Turms verzichtet.
Ja, wegen der hohen Eintrittspreise und der Touristenmassen, schreibst du. Eine sehr pragmatische Entscheidung.
Absolut.
Aber der Turm und sein Viertel stehen ja für eine andere, europäisch geprägte Geschichte Istanbuls. Und diese Legende von Hesafen, die ist mehr als nur eine Anekdote. Sie fängt diesen grenzüberschreitenden Geist der Stadt perfekt ein.
Dieser Wagemut scheint ja auch in der DNA der Stadt zu liegen. Du warst ja zur Silvesternacht dort und beschreibst die Szenerie am Bosporus. Das Feuerwerk war vielleicht nicht so grandios wie in Europa, schreibst du?
Aber dieser 360-Grad-Blick auf die erleuchtete Stadt, der war einmalig.
Und du hebst hervor, dass alles sehr geordnet und friedlich ablief.
Das widerspricht ja auf dem Klischee einer chaotischen Megastadt.
Absolut. Der Neujahrstag begann dann mit Schnee, was für eine Stimmung. Und einem Besuch im großen Bazar.
Ältester und größter überdachter Markt der Welt.
Ein Labyrinth aus über 60 Gassen und 4000 Geschäften. Deine Beschreibung ist wirklich ein Fest für die Sinne.
Mhm. Du sprichst vom Leuchten der Mosaiklampen, dem Geruch von Leder und Gewürzen.
Und dem Hämmern der Kupferschmiede. Man spürt das förmlich.
Ja.
Und du betonst, dass Einkaufen dort ein soziales Ritual ist. Mit Tee und dem Feilschen, dem Pasanlik. Und dann teilst du diese wundervolle Anekdote eines Verkäufers.
Die fand ich auch super.
Der dich im Vorbeigehen fragte, would you like to buy something you don't need?
Möchtest du etwas kaufen, das du nicht brauchst?
Das ist der ehrlichste Verkaufsslogan, den ich je gehört habe.
Das ist so viel mehr als nur ein Spruch.
Ja.
Es enthüllt eine ganze Kultur des Handelns. Es geht um die Beziehung, die Interaktion, das spielerische Ritual. Das Erlebnis ist wichtiger als die reine Transaktion.
Ein toller Gedanke. Vom quirligen Bazar ging es dann weiter zur Süleymaniye-Moschee. Laut deinen Notizen ist sie für viele Kenner das eigentliche Highlight der Stadt.
Weil sie so eine erhabene Ruhe ausstrahlt. Erbaut vom Meisterarchitekten Mima Sinan.
Und du beschreibst seine Genialität. Eine Sache fand ich unglaublich. Du schreibst, die haben den Ruß der Öllampen gesammelt, um Tinte herzustellen.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Sinan hat ein cleveres Belüftungssystem entworfen. Ein Raum über dem Eingang hat den Ruß der Lampen aufgefangen.
Und der wurde dann gesammelt.
Genau. Und zu einer der hochwertigsten Tinten für die besten Kalligraphen des Reiches verarbeitet. Sinan hat kein Denkmal gebaut. Er hat eine funktionierende soziale Maschine gebaut.
Wie meinst du das?
Naja, er hat die perfekte Akustik durch in die Kuppel eingemauerte Tonkrüge geschaffen. Und die Moschee war ja nur das Zentrum einer riesigen Külje.
Eines Sozialkomplexes.
Mit Armenküche, Krankenhaus, Bibliothek. Das ist quasi Nachhaltigkeit im 16. Jahrhundert.
Direkt daneben findet sich dann ein weiteres Highlight deiner Reise, das Grab von Hürrem Sultan.
Im Westen besser bekannt als Roxelane.
Ihre Geschichte ist ja wirklich wie aus einem Märchen. Sie kam als Sklavin in den Harem und wurde zur mächtigsten Frau des Reiches.
Eine Geschichte, die so viele Klischees über das Osmanische Reich aufbricht. Sie kam aus dem heutigen ukrainischen Raum und stieg durch ihre Intelligenz und ihren Willen zur Lieblingsfrau von Süleyman dem Prächtigen auf.
Und er tat für sie etwas absolut Unerhörtes, schreibst du. Er entließ sie aus der Sklaverei und machte sie zu seiner rechtmäßigen Ehefrau.
Genau, sie hat damit jahrhundertealte Regeln über den Haufen geworfen.
Sie begründete das, was Historiker das Sultanat der Frauen nennen.
Sie war nicht nur Konkubine, sondern politische Beraterin. Sie korrespondierte mit europäischen Königen.
Wahnsinn.
Und ihr Mausoleum direkt neben dem des Sultans ist das steinerne Zeugnis ihrer außergewöhnlichen Stellung.
Der letzte volle Tag deiner Reise führte dich dann nach Phena, das ehemalige griechische Viertel. Du beschreibst es als einen Mix aus verfallener Pracht und bunt restaurierten Fassaden.
Ein Ort, der wieder eine ganz andere, oft vergessene Schicht der Stadt freilegt. Hier befindet sich, wie du richtig bemerkst, der Sitz des Patriarchen von Konstantinopel.
Das geistige Zentrum der orthodoxen Christenheit.
Genau. Quasi ein Vatikan des Ostens, versteckt hinter einer unscheinbaren Mauer.
Berühmt ist das Viertel aber vor allem für die pastellfarbenen Holzhäuser in den steilen Gassen.
Mhm.
Du nennst es einen Ort für alternative Cafés und das echte Istanbul.
Und genau das ist es. Phena enthüllt das reiche Erbe der nicht-muslimischen Gemeinschaften, die Istanbul über Jahrhunderte mitgeprägt haben. Der Kontrast zwischen dieser tiefen religiösen Bedeutung und dem heutigen Boheme-Flair macht den Reiz aus.
So, was nehmen wir jetzt aus all dem mit? Wenn wir deine Reise zusammenfassen, dann zeigt dein Bericht vor allem eines. Istanbul ist eine Stadt, in der man nicht ins Museum gehen muss, um Geschichte zu erleben.
Man geht einfach durch die Straßen.
Genau. Jede Brücke, jede Gasse erzählt eine eigene Geschichte. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist diese Balance zwischen den monumentalen Bauwerken und diesen kleinen menschlichen Momenten.
Dem Gespräch mit dem Händler, dem Teetrinken auf der Fähre.
Dem Schneefall am Neujahrsmorgen.
Das ist der Kern. Dein Bericht endet mit der Heimkehr, aber die Eindrücke wirken ja nach. Und eine Stadt wie Istanbul, deren Identität durch so viele Schichten geformt wurde, wirft eine Frage auf, die du auch auf deinen eigenen Ort anwenden kannst.
Okay.
Und das ist der letzte Gedanke, den wir dir mit auf den Weg geben möchten. Wie sichtbar ist die vielschichtige Vergangenheit eigentlich dort, wo du lebst? Welche Geschichten werden jeden Tag erzählt? Und welche werden vielleicht übersehen oder sind hinter modernen Fassaden verborgen?